NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute. 29. Januar 1990. Die Verhaftung des DDR-Politikers Erich Honecker.
Infolge meiner Erkrankung und nach überstandener Operation erlaubt mir mein Gesundheitszustand nicht mehr, den Einsatz an Kraft und Energie, den die Geschicke der Partei und des Volkes heute und künftig verlangen. Deshalb bitte ich das Zentralkomitee, mich vom Amt des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik zu entbinden.
Wir danken Erich Honecker für sein politisches Wirken und wünschen ihm Gesundheit und Wohlergehen.
Zum Generalsekretär des Zentralkomitees der SED ist heute Egon Krenz gewählt worden. Die Wahl erfolgte auf dem 9. Plenum, das heute zusammentrat.
Wir sind dann zurückgefahren, ziemlich schweigend. Ich hatte nicht das Bedürfnis zu sagen, wie ich das empfunden habe, wollte ihn auch nicht noch belasten und er wollte Ruhe haben.
Margot und Erich Honecker fahren am 18. Oktober 1989 zurück in ihr Häuschen in der Waldsiedlung in Wandlitz. Sie ist noch Ministerin für Volksbildung. Ihren Mann hat das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands nach gut 18 Jahren an der Staatsspitze abgesetzt. Wie in solchen Fällen unter Sozialisten üblich, stimmt Erich Honecker seiner Entmachtung zu. Wenigstens die Abschiedsworte darf er noch selbst formulieren.
Die Gründung und erfolgreiche Entwicklung der Sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik betrachte ich als die Krönung des Kampfes unserer Partei und meines eigenen Wirkens als Kommunist.
Die Stimme des damals 77-Jährigen ist bereits so brüchig wie die DDR. Doch er glaubt im Innersten immer noch an das, was er als ideologische Devise ausgegeben hatte.
Und Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten wir Ochs noch Esel auf.
Seit seiner Jugend ist der 1912 im saarländischen Neunkirchen geborene Kommunist. Eine Lebensgeschichte, der Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt stets Respekt zollte.
Ich habe ihm immer zugute gehalten, dass er vor der DDR-Zeit unter den Nazis beinahe 10 Jahre lang im Zuchthaus gesessen hatte. Für mich war es kein Wunder, dass er in diesen 10 Jahren festgehalten hat an den Überzeugungen, die er in seiner Jugend sich gebildet hatte.
Honeckers Willen können auch die Nationalsozialisten nicht brechen. Schon 1946 tritt er der SED bei. Kurz nach Gründung der DDR am 7. Oktober 1949 gehört er zum erweiterten Kreis des Politbüros der SED. Auf der Moskauer Parteihochschule bekommt er Mitte der 50er Jahre weiteren ideologischen Schliff. Honeckers Weltbild ist bereits zementiert, als er im Auftrag seines Vorgängers Walter Ulbricht die Mauer planen und bauen lässt. Gestützt von der Sowjetunion sorgt Honecker 1971 dann für Ulbrichts Ablösung.
Das Zentralkomitee der SED beschloss einstimmig, der Bitte des Genossen Walter Ulbricht zu entsprechen und ihn aus Altersgründen von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees zu entbinden und diese Funktion in jüngere Hände zu geben.
Honecker ist der Hoffnungsträger der Partei. Er will wirtschaftliche Verbesserungen fürs Volk und erhöht die Staatsausgaben.
Während die kapitalistische Welt von einer Krise in die andere stolpert, sichern wir von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eine stabile Entwicklung unserer Volkswirtschaft. Beweisen auch auf deutschem Boden, dass der Sozialismus siegreich ist, und dass ihm, nur ihm, die Zukunft gehört.
Zum 40. Jahrestag der DDR-Gründung am 7. Oktober 1989 preist der SED-Generalsekretär noch den Fortschritt der DDR. die vermeintlich zu den 10 größten Wirtschaftsnationen gehört. Reformbedarf sieht er keinen, obwohl unzufriedene DDR-Bürger bereits seit Monaten massenhaft über Ungarn und die Tschechoslowakei in den Westen flüchten. In der gesamten DDR wird die Bevölkerung immer unzufriedener. Die Opposition ist für ihn vom Westen gesteuert.
Gerade jetzt glaubt man, in der Bundesrepublik Deutschland die Deutsche Demokratische Republik durch einen umfassenden Angriff aus den Angeln heben zu können. Daraus wird allerdings nichts.
Aber dann geht alles ganz schnell. Honeckers Absetzung, der Fall der Mauer, sein Ausschluss aus der Partei. Er wird wieder, wie schon vor dem Zweiten Weltkrieg, Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands. Zum tiefen persönlichen Fall kommt die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft der DDR hinzu.
Wir befinden uns in der historischen Pflicht, die Hauptverantwortlichen für Verfassungsbruch, für die Verursachung des wirtschaftlichen Chaos, für die Entmündigung des Volkes und die systematische Verletzung der Menschenrechte zur Rechenschaft zu ziehen.
Kurz vor Weihnachten wird dem Ehepaar Honecker mitgeteilt, dass sie das Haus in der Waldsiedlung in Wandlitz räumen müssen. Sie ziehen vorübergehend zur Familie ihrer Tochter Sonja. Wenige Tage später wird Erich Honecker in die Charité eingeliefert und wegen Nierenkrebs operiert. Seine Frau ist am Krankenbett. Am 29. Januar 1990 kommen Polizisten mit einem Haftbefehl in die Klinik. Der Vorwurf: Hochverrat, Amtsmissbrauch und Korruption.
Als wir dort in dieses Zimmer reinkamen, hat man regelrecht gespürt, wie einsam und allein diese Honeckers in diesem Augenblick waren.
Kriminalpolizist Ralf Rohmann führt Erich Honecker ab. Schaulustige verfolgen das Geschehen.
Da haben die den mitgenommen, ne? Und ihn durch das Spalier der Leute, die da vor der Charité standen, durchgeführt.
Wer hatte denn schon mal einen ehemaligen Staatsratsvorsitzenden als Gefangenen?
Das ist das, was gefühlsmäßig eine große Rolle gespielt hat, dass das ja Leute von uns noch waren.
Erich Honecker wird in die Untersuchungshaftanstalt nach Berlin-Rummelsburg gebracht.
Ich habe diese Situation als sehr beklemmend empfunden. Immerhin hat Honecker doch mal was dargestellt. Und du kannst an dieser Situation nichts verändern. Nicht mal diese simple Frage von Margot Honecker: Wo können wir denn jetzt wohnen?
Die Honeckers sind am 29. Januar 1990 die prominentesten Obdachlosen der DDR. Ausgerechnet die evangelische Kirche bietet ihnen Asyl an. In Lobetal, gut 30 Kilometer nördlich von Berlin, kommt das Ehepaar bei Pfarrer Uwe Holmer unter. Der oberste Kirchenfeind der DDR findet Obdach im Haus eines Geistlichen.
Das war eine ungewöhnliche Wohngemeinschaft, darin, dass der oberste Atheist, der das ganze Programm des Atheismus, des Kommunismus, Sozialismus propagiert und gelebt hat, dass der bei einem Pastor um Asyl bittet und dass er dann mit ihm 10 Wochen zusammen wohnt.
Im April 1990 wird Honecker dann im sowjetischen Militärhospital in Belitz aufgenommen. Die DDR-Behörden haben dort keinen Zugriff. Auch die bundesdeutschen Behörden sind nach der Wiedervereinigung machtlos, können den ehemaligen Staatsratsvorsitzenden nicht festnehmen. Im März 1991 wird das Paar mit einem sowjetischen Militärflugzeug nach Moskau ausgeflogen.
Wissen Sie, ich bin ja aufgrund von Einladung von Gorbatschow bin ich ja hier.
Honecker gibt Interviews.
Ich selbst beabsichtige natürlich, nach Deutschland zurückzukehren. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass dieser ungesetzliche Haftbefehl aufgehoben wird.
Deutschland protestiert gegen Honeckers Aufnahme. Ende Juli 1992 müssen beide Russland verlassen. Margot fliegt nach Chile, wo inzwischen Tochter Sonja mit ihrer Familie lebt. Erich Honecker wird an Deutschland ausgeliefert. Im Gefängniskrankenhaus in Moabit wird ihm der Haftbefehl verlesen. Nun geht es nicht mehr nur um Korruption und Amtsmissbrauch, sondern auch um die Toten an Mauer und Stacheldraht. Honeckers Anwalt Friedrich Wolf.
Er hat das völlig gefasst zur Kenntnis genommen.
Reglos oder wie?
Ich würde sagen, ja, unbewegt.
Im November 1992 beginnt vor dem Berliner Landgericht der sogenannte Honecker-Prozess. Das Verfahren um Schießbefehl und Mauertote.
Es ist nach Auffassung der Staatsanwaltschaft
in dieser Anklageschrift deutlich gemacht worden, dass das oberste Ziel des Nationalen Verteidigungsrates war, die Grenze zur Bundesrepublik Deutschland unpassierbar zu machen. Ich wage sogar den Schluss zu ziehen und zu behaupten, es ist besser ein toter Flüchtling als eine geglückte Flucht.
Am ersten Verhandlungstag ist der Gerichtssaal gerammelt voll. Journalisten aus der ganzen Welt sind gekommen. Anstiftung zum Totschlag lautet die Anklage für Erich Honecker, Stasi-Chef Erich Mielke und andere politische Verantwortliche. Für die Staatsanwaltschaft war unstrittig, dass es an der Mauer um gezieltes Töten ging. Den Beleg liefern Protokolle und dokumentierte Aussagen von Stasi-Chef Erich Mielke.
Wenn man schon schießt, dann muss man es so machen, dass nicht der Betreffende noch wegkommt, sondern dann muss er eben da bleiben bei uns. Ja, so ist die Sache. Was ist denn das? 70 Schuss los der Ballern und der rennt nach drüben und die machen eine Riesenkampagne.
Als am 12. November 1992 der sogenannte Honecker-Prozess beginnt, erscheinen nur 5 der 6 Angeklagten. Am zweiten Verhandlungstag scheidet krankheitsbedingt auch Erich Mielke aus. Der schwer krebskranke Erich Honecker wird am 13. Januar 1993 ebenfalls für verhandlungsunfähig erklärt.
Um 15.03 Uhr ist es endlich soweit. Die Tore der Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit öffnen sich. In schneller Fahrt verlassen 2 Mercedes-Limousinen mit Blaulicht die Haftanstalt, eskortiert von weiteren Polizeifahrzeugen. Und in einem der Fahrzeuge saß Erich Honecker. Erich Honecker ist ein freier Mann, ist jetzt auf dem Wege zum Flughafen Berlin-Tegel.
Sein Ziel? Santiago de Chile. Kurz nach der Freilassung tritt ein Berliner Justizsprecher vor die Presse.
Das Verfahren gegen den Angeklagten Erich Honecker in dem Prozess um die Todesfälle an der Mauer und an der innerdeutschen Grenze wird auf Kosten der Landeskasse eingestellt. Der Haftbefehl gegen Herrn Honecker wird aufgehoben.
Das ist eine grenzenlose Schweinerei. Zigtausende sind verreckt und umgekommen und haben unendliches Leid erfahren müssen. Und so ein Mann, der fährt jetzt in die Ferien nach Chile.
Ein Gericht hatte beschlossen, vor allen Dingen hätte vielleicht der Gericht früher mal auf die Idee kommen sollen, dass er nicht erst so viel Kosten aufwendet für eine Farce.
Also ich finde es schlimm für diejenigen, die hier gesessen haben jahrelang. Unschuldig.
An Bord der Maschine nach Santiago de Chile wird Honecker auch von Journalisten begleitet.
Ich möchte dem chilenischen Volk für seine große Solidarität recht herzlich danken.
Tags darauf wird der Todkranke von seiner Frau Margot und einer kleinen Schar Getreuer am Flughafen empfangen.
Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich meine liebe Frau, die auch meine tapfere und treue Mitstreiterin ist, noch einmal wiedersehen werde.
Der Mauerschützenprozess geht vor dem Berliner Landgericht im September 1993 ohne den ehemaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zu Ende. Der Ex-Verteidigungsminister Heinz Kessler wird zu 7,5 Jahren, sein Stellvertreter Fritz Strelitz zu 5,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Erich Honecker stirbt am 29. Mai 1994 in Santiago de Chile an seinem Krebsleiden. Bis zu seinem Tod ist er Kommunist geblieben, Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt.
Er war ein wichtiger Mann an der Spitze eines diktatorischen Regimes, daran ist überhaupt kein Zweifel. Er war einer von den vielen Menschen in der Welt, die den kommunistischen Idealen angehangen hatten und die nicht rechtzeitig erkannt haben, dass ihre tatsächliche Praxis sich immer weiter von den Idealen entfernte.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an die Verhaftung von Erich Honecker am 29. Januar 1990. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.